Ich muss heute wirklich sagen, ich freue mich, hier vorne stehen zu dürfen. Ist nicht immer gleich, ist nicht immer gleich. Ich hoffe, ich kann ein bisschen von der Begeisterung auch an euch weiterreichen. Wo ich mit diesem Buch Jesaja angefangen habe, es ist nicht unbedingt ein einfaches Buch. Es ist eine Herausforderung, aber ich finde es irgendwie einfach schön, das Buch. Das ist dermaßen interessant und herausfordernd, wo man sich wirklich selber hineinversetzen muss in diese ganzen Geschichten, in diesen, es sind ja ganz viele Prophezeiungen, sage ich mal, ne? Oder Vorhersagen, die sich irgendwann mal erfüllt haben oder werden. Aber das heutige Kapitel ist das Kapitel 11 im Jesaja-Buch. Also ich war begeistert, wo ich mich vorbereitet habe. Es war einfach toll. Ich möchte so kurz vielleicht ins letzte Kapitel rein, Kapitel 10 von letztem Mal. Da haben wir ja drei Punkte letztes Mal angesprochen. Da ging es einmal im ersten Abschnitt, das war auch so übergreifend noch aus Kapitel 9 ins 10. hinein, wo Gott einfach die Gesetzlosigkeit und die Gottlosigkeit angesprochen hat. Passend für das, was Micha gerade schon gesagt hat. Also das Volk Israel, die ja das Gesetz bekommen haben, haben sich auch nicht dran gehalten. Und mit allen Konsequenzen, die es mit sich bringt. Und Gott spricht das an. Ne? Der legt den Finger wirklich auf diesen wunden Punkt. Der zweite Abschnitt, da verurteilt Gott die Assyrer. Er nennt sie einerseits als Rute meines Zorns, weil Gott hat dieses Volk geholt, um sein Volk zu bestrafen. Nur wie der Mensch so ist, er dachte, ich bin der Tollste, ich habe es geschafft. Ne? Und Gott sagt nein und er verurteilt diesen Stolz an diesem Volk, weil im Grunde alles, was sie gemacht haben, das konnten die nur machen, weil Gott es zugelassen hat. Ne? Und der dritte Punkt, da ging es darum, wo Gott Israel, Juda eine Zeit der Ruhe verspricht. Und diese Zeit, die bekamen sie auch, und zwar das war die Zeit zwischen der Wegführung des Nordreichs, also Israel, durch die Assyrer und zwischen der Zeit, wo das Südreich abgeführt wurde, durch die Babylonier. Das war eine Zeit von über 100 Jahren. Und die haben zwei gute Könige gehabt im Südreich. Das war einmal der Hiskia, der hat 29 Jahre regiert. Wirklich ein guter König, ein gottesfürchtiger König. Es war auch der erste König, der wieder dieses Pascha-Fest gefeiert hat, mit dem gesamten Volk. Auch das Nordreich, die hatten ja keine Regierung mehr. Und der zweite gute König, das war sein Urenkel von Hiskia, der Josia, der hat 31 Jahre regiert. Auch von ihm lesen wir wieder, dass das Pascha-Fest auch bei ihm gefeiert wurde. Der König dazwischen, Manasse, da kann man auch so jetzt sagen, der fing sehr schlecht an. Er hat auch den Propheten Jesaja getötet, so viel man aus den Überlieferungen weiß, hat den zersägt in einem Baumstamm drin. Aber er hat am Ende seines Lebens hat er diese Umkehr geschafft und er hat wirklich versucht, alles wieder zu ändern. Ja? Also der hat wirklich diese, da sehen wir diese ganze, ne? Von bis, von ganz schlecht bis ganz gut. Und an diese Ereignisse, als würde Gott noch einmal einen drauflegen. Ein weiteres Versprechen. Und dazu kommen wir jetzt in Kapitel 11. Und die Überschrift, die lautet, das Reich des Messias. Das Reich des Messias. Wenn wir den ersten Vers lesen, Kapitel 11, dort wird gesagt, aus Isais Stumpf wächst ein Spross. Aus seinen Wurzeln schießt ein neuer Trieb. Klingt ein bisschen geheimnisvoll, oder? Ein Stumpf, ein Spross, eine Wurzel. Wer war dieser Isai? Ich denke, wissen wir alle, oder? Es war der Vater von David. Der König David. Sein Vater war das. Also um ihn ging es hier. Und wir wissen auch, dass Gott hat David versprochen, dass seine Dynastie, die wird Bestand haben. Es wird nie mangeln an einem Nachfolger, an einem Thronerben auf seinem Thron. Das hat Gott David versprochen. Aber hier heißt es in Vers 1, aus Isais Stumpf wächst ein Spross. Wie soll man das verstehen? Warum ein Stumpf auf einmal? Wenn doch Gott versprochen hat, da wird immer ein König kommen, immer fortlaufend, warum auf einmal ein Stumpf? Stumpf, wissen wir, was das ist, ne? Ein Baum, wenn er gefällt wird, der wächst meistens nicht weiter, es sei denn, es ist eine Weide oder es gibt einzelne Bäume, die lassen immer wieder raus. Aber warum ein Stumpf plötzlich? Wenn wir das zweite Buch der Chroniker lesen oder zweite Könige lesen, so wissen wir, der letzte Thronerbe auf dem Thron Davids, das war Konia. Ne? Konia. Wenn wir jetzt wirklich nehmen, von Vater zu Sohn, dann war es Konia. Konia wurde nämlich nachher abgesetzt von den Babyloniern und sein Onkel wurde auf den Thron gesetzt, Zedekia. Aber von Vater zu Sohn war es der letzte wirklich Konia. Somit sehen wir, als ob ein Baum gefällt ist. Ne? Ein Schlussstrich gezogen. Aber damit ist noch nicht alles. In Jeremia lesen wir, Jeremia hat ja etwa 60 Jahre nach Jesaja seinen Dienst angefangen, gleicher Ort, andere Könige. So lesen wir zum Beispiel, was Gott über diesen letzten König sagt. Das ist in Jeremia 22, die Verse 28 bis 30, können wir das lesen. Er sagt folgendes: Ist dieser Konia denn ein zerbrochener Krug, ein Ding, das keinem gefällt? Warum werden er und seine Kinder in ein Land fortgeschleudert, das keiner von ihnen kennt? O Land, 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 höre das Wort Jahwes. So spricht Jahwe. Halte diesen Mann als kinderlos in der Chronik fest, als einen, der sein Leben lang nur Misserfolg hat. Denn keinem seiner Nachkommen wird es gelingen, auf dem Thron Davids zu sitzen und Juda zu regieren. Interessante Aussage, oder? Der letzte König, von den Babyloniern gefangen genommen, vom Thron geholt, kann man sagen, ne? Und zusätzlich noch dieses Wort Gottes dazu. Also man kann sagen, das ist wirklich alles, da ist nichts mehr zu holen, oder? Ich habe mir die Frage gestellt, warum, was war der Grund für so ein radikales Handeln? Was war der Grund? Weil es kann ja nicht sein, dass Gott einfach so willkürlich einfach, der gefällt mir nicht, den haue ich weg. Kann nicht sein. Im gleichen Kapitel lesen wir die Verse 15 und 17. Dort sagt Jeremia, also zum König, er sagt folgendes: Bist du dadurch König, dass du wetteifern kannst mit Prachtbauten aus Zedernholz? Hat dein Vater nicht auch gut gegessen und getrunken und trotzdem für Recht und Gerechtigkeit gesorgt? Ging es ihm damals nicht gut? Hier spricht der Vater von Konia, das war Josia, was ich vorhin schon gesagt habe, ein wirklich gottesfürchtiger Mann. Weiter lesen wir, den Unterdrückten und Armen verhalf er zum Recht. Deshalb stand es gut. Sieht man nicht gerade daran, ob jemand mich kennt, spricht Jahwe, aber du hast nichts anderes im Sinn als deinen eigenen Vorteil. Dafür vergießt du das Blut unschuldiger Menschen, wendest Erpressung an und gebrauchst Gewalt. Wir sehen diesen Kontrast, ne? Josia, ein gottesfürchtiger Mann, und sein Sohn, Konia. Nach diesem König sind es, meine ich, etwas über 400 Jahre, wo diese Dynastie von David eigentlich kein Erben auf dem Thron gehabt hat. 400 Jahre, etwas mehr. Und man kann wirklich sagen, da ist nur ein Baumstumpf übergeblieben. Ist gefällt, der Baum ist gefällt. Aber was ist mit Gottes Versprechen an David? Er hat ja gesagt, es wird nie fehlen an einem Erben auf deinem Thron. Die Bibel, die spricht sehr oft in Bildern. Als was wird Israel uns meistens gezeichnet in der Bibel? Als welche Pflanze? Ich kann nicht sagen Baum, welche Pflanze ist es? Ölbaum, ja. Was noch? Weinstock. Das ist mir sogar lieber, Weinstock. Warum Weinstock? Es ist schade, dass Johnny jetzt nicht hier ist. Ich habe die Geschichte ein bisschen vergessen. Wir hatten hier mal Erntedankfest und ich habe von meinem Bruder so eine Weinrebe mitgebracht. Der wollte die weghaben. Die hing hier längere Zeit, hatte einer mit dekoriert. Und Johnny hat die mit nach Hause genommen. Weißt du, wann er die in die Erde reingetan hat, Marina? Aber das war wirklich, das hat länger gedauert. Also es sah wirklich tot aus, soviel ich von ihm weiß. Der trägt heute wieder Frucht. Also wirklich ein totes Geholz, kann man sagen. Ne? Ein totes Geholz. Und das ist das Besondere an Weinstöcken. Selbst im Frühling, wenn alles schon am Sprießen ist, die sehen immer noch tot aus, als wäre da nichts. Ich bin schon manchmal dran gegangen und habe mir überlegt, wird das überhaupt noch was? Da muss da irgendwo Leben rauskommen. Der sieht tot aus. Auch das Holz selber, das sieht so komisch aus. Ne? Aber wem ist das schon mal passiert, einen Ast abzubrechen in dieser Zeit? Oh, als hätte man eine Wasserleitung geöffnet. Ne? Da ist so viel Leben drin. Da fragt man sich, wieso sprengt das nicht alles auseinander? So viel Leben ist da drin. Nach außen hin tot, aber von innen, da ist Leben. Und das ist das Schöne am Weinstock. Und Gott braucht ganz oft diesen Begriff, diesen Vergleich auf sein Volk mit einem Weinstock. Und so sehen wir auch in dieser Dynastie von David. Nach außen sah es so aus, als wäre da nichts mehr zu holen. Tot. Gott hat sein Versprechen vergessen. Es wird nichts mehr. Der Stumpf ist tot. Und doch, nach vielen Jahren, nach über 400 Jahren, treffen zwei Menschen aufeinander. Wer ist das? Josef und Maria. Zwei Menschen. Wer sind deren Vorfahren? David. Von beiden. Von beiden ist Vorfahr ist David. Von beiden. Wir haben ja die deren Vorfahren können wir in Matthäus einmal lesen und in Lukas einmal lesen. Das sind zwei Linien. Ne? Einmal von Josef und einmal von Maria. Ich fand das sehr interessant, wenn wir die Linie von Josef nehmen, so kommen wir auf David, aber auch Konia ist da drin. Also der eigentlich verflucht war. Ne? Aber wer war Josef? Er war nicht der Vater, oder? Er war der Ziehvater von Jesus. Er war nicht der leibliche Vater. Somit, er hätte den Thron zwar vererbt, aber es war nicht sein leiblicher Sohn. Bei Maria geht die Linie nicht über Salomo, sondern über Nathan, ein anderer Sohn von David. Ich meine, es war ein jüngerer, der jüngere Bruder von Salomo. Aber Nathan war nicht verflucht. Und so sehen wir, schon nach David gehen hier zwei Linien los. Die eine offen, also wirklich diese Thronerben, die andere so im Verborgenen mehr, über Nathan. Und irgendwann mal, nach vielen hundert Jahren, kommt ein Thronerbe zur Welt. Über Mutter und über Vater. Jesus. Ein direkter Nachfahre von David. Das ist Wahnsinn, oder? Ich habe mir gedacht, kann das Zufall sein? Geht das? Wie Beate jetzt gerade schon erzählte, ne? von gestrigem Tag. Morgens so und abends ganz anders. Ne? Gott wirkt im Kleinen, aber Gott wirkt auch in ganz anderen Dimensionen. Ne? Er wusste damals schon, wo er David das gesagt hat, wusste er schon von Konia. Er wusste, wie er sich verhalten wird. Er macht jetzt schon einen Umweg, sage ich mal, ne? über Nathan. Aber sein Wort, das bestätigt sich. Das, ne? Da gibt es nichts zu rütteln dran. Er kommt immer ans Ziel, wenn er das verspricht. Nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber er kommt immer ans Ziel. Und so sehen wir auch hier, Jesus, ein direkter Nachfahr von David, ein Thronerbe. Es wird weiter gesagt über diesen Thronerben, also Jesaja sagt das, ne? Also viele Jahrhunderte vorher. In Vers 2, Kapitel 11, auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Jahwe. Woran denkt ihr, wenn ihr diesen Vers hört? Menora, oder? Der siebenarmige Leuchter. Das war das, was mir sofort in den Kopf kam. Der siebenarmige Leuchter. Der stand immer im Heiligtum. Und hier lesen wir das. Auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes. Also kann man sich vorstellen als dieser Ständer. Ne? Und dann sehen wir immer zwei Zweige, die abgehen. Geist der Weisheit und Verstand. Rat und Kraft. Erkenntnis und Ehrfurcht. Sieben Leuchter. Ne? Drei Arme gehen weg, drei Doppelarme. Und so sehen wir auch wieder, schon zur Zeit von Mose gibt Gott dem Volk Israel ein Bild. viele Jahrhunderte früher. Ein Leuchter, was Jesus auch war. Dein Wort ist meines Fußes Leuchter, ne? Ein Bibelvers. Und so sehen wir auch hier wieder dieses. Es fängt mit dem Geist Gottes an und von ihm, wie gesagt, gehen immer diese Arme weg. Verstand braucht man ja, um etwas zu verstehen, ne? Aber was nützt nur Verstand, wenn man nicht die Weisheit hat, es anzuwenden? Es gibt Menschen, die haben viel im Kopf drin, aber die haben keine Weisheit. Sie können es nicht wirklich anwenden. Rat und gleichzeitig auch die Kraft. Rat ist gut, gleichzeitig die Kraft auch, um es auszuführen. Dann die Erkenntnis und auch die Gottesfurcht. All diese Eigenschaften, die finden wir in Jesus später. Wenn wir die Evangelien durchlesen, so finden wir all diese Eigenschaften in Jesus. Ich werde nur einige Verse vorlesen, weil sonst müsste ich die ganzen Evangelien durchlesen. Das sprengt jeden Zeitraum. In Lukas 4, Vers 1 heißt es, Jesus wurde vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan und ging in die Wüste. Der Geist hatte ihn dazu gedrängt. 40 Tage blieb er dort. Also wir sehen, er war mit dem Geist gefüllt, der war auf ihm und er führt ihn, er leitet ihn, er drängt ihn. Weiter lesen wir in Lukas 2, wo er als 12-Jähriger unter den Lehrern im Tempel stand. Die Geschichte kennen wir. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, heißt es, hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Alle, die zuhörten, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Nicht vergessen, ein 12-Jähriger und die schlauesten Köpfe aus Judäa. Ne? Die Professoren, die Gelernten, die Elite, sage ich mal. Ne? Und wer staunt über wen? Die Elite staunt über den 12-Jährigen. Ne? Das ist... Weiter, die Geschichte, wo Jesus mit den Jüngern in Seenot geriet. Kennen wir auch, auf dem See. Dort heißt es in Lukas 8, da stand er auf und bedrohte den Wind und das gewogene Wasser und das wogende Wasser. Da hörten sie auf zu toben und es wurde ganz still. Ein Sturm. Wer hat schon mal versucht, zu einem Sturm zu sagen, schweig, sei still? Wer hat? Ist gelungen? Nicht, ne? Ich habe es nicht versucht. Aber er hat es nicht versucht, er hat es gemacht. Und der Wind und der Sturm, die gehorchten. Aufs Wort. Wie ein gut erzogener Hund. Ne? Sofort Stille. Diese Kraft, die in ihm war. Wahnsinn. Das sind nur ein paar Stellen, wie schon gesagt, wo diese Eigenschaften zu erkennen sind. Und Jesaja beschreibt das mehr als 400 Jahre im Voraus. Das ist interessant, oder? Ich weiß nicht, wer vor 400 Jahren gelebt hat. Keine Ahnung, Luther wahrscheinlich irgendwo da, ne? Die Zeit. Stellen wir uns mal vor, er hätte Vorhersagen gemacht über Merkel heute. Ne? Nein, nichts gegen Merkel. Einfach, ne, zwei Persönlichkeiten. Und das würde auch zutreffen. Ich denke, das wäre schon ein etwas, ne? Aber Jesaja hat es gemacht und es traf zu. Weiter lesen wir im Kapitel 11. Jahwe zu fürchten ist ihm eine Lust. Er urteilt nicht nach Augenschein, verlässt sich nicht auf das, was er hört, sondern richtet auch die Geringen gerecht und hilft den Gebeugten zu ihrem Recht. Seine Befehle halten das Land in Zucht. Der Hauch seines Mundes bringt den Gesetzlosen um. Mit Gott fürchten ist hier nicht Angst und Schrecken gemeint. Das heißt nicht, dass Jesus vor Gott Angst und Schrecken hatte, sondern damit ist gemeint, wirklich diese Ehrfurcht vor Gott zu haben, wirklich Lust an seinen Gesetzen zu haben, wie David das beschreibt, was Micha gerade gelesen hat. Und wir wissen aus dem Evangelium, Jesus hat wirklich nicht aus sich heraus gesprochen, sondern das, was der Vater ihm aufgetragen hat, das hat er gesagt. Der hat immer von dem, was der Vater gegeben hat, hat er genommen. Nichts Eigenes. Der hat wirklich in dieser Ehrfurcht vor seinem Vater gelebt. Das war Jesus. Wir Menschen, wonach können wir richten? Eigentlich nur nach dem, was wir sehen und hören, oder? Mehr Optionen haben wir nicht. Wir sehen etwas, wir hören etwas. Bei Jesus heißt es, er wird nicht nach diesen Maßstäben richten. ganz anders. Er sieht die Gedanken, die wir haben. Er sieht die Motivation, die hinter unseren Taten stecken. Oft ist es ja nach außen hin, ist es was Schönes, ich spende was, eine große Summe, wie es heute ja immer wieder üblich ist, und dann wird ganz viel darüber berichtet. Stellt sich die Frage, warum spendet man das? Ich meine, dem, der die Spende empfängt, ist es egal. Aber Gott ist es nicht egal. Gott schaut auf die Motivation. Warum tue ich etwas oder warum tue ich etwas nicht? Und das beurteilt er. Wir sehen in Matthäus 9 zum Beispiel, heißt es, Jesus durchschaute, was sie dachten und sagte, warum gebt ihr so schlechten Gedanken Raum in euch? Also zu seinen Lebzeiten wird uns berichtet, dass Jesus das auch angewandt hat. Auf die Schriftgelehrten, auf die anderen. Er durchschaute sie. Er hat gesehen, was sie dachten und konnte darauf zurückgreifen. Das können wir Menschen nicht. Sind wir nicht imstande. Und diese gleichen Eigenschaften, wie er sie damals hatte, die hat er auch heute. Auch heute durchschaut er uns. Er weiß, was wir denken. Er weiß, warum wir etwas machen. Und er beurteilt unsere Motivation. Wenn wir zum Beispiel bei Paulus nehmen, oder Saulus, wie er früher hieß, der hat die Christen verfolgt. Aber warum hat er das gemacht? Er dachte eigentlich gut. Er dachte, er dient Gott damit und hat Christen getötet. Gott hat das gesehen. Gott hat diese Motivation, hat er gesehen. Er dachte es gut, aber er hat falsch gehandelt. Und er krempelt ihn um. Und Paulus, ich denke, die meisten Briefe in der Bibel sind von diesem Mann, den Gott umgekrempelt hat. Er hat die Motivation gesehen hinter ihm. Und er hat ihn gebraucht, er hat ihn verändert. Und so ist er bis heute immer noch in der gleichen Position. Er sieht unsere Gedanken. Bei seinem ersten Kommen, wofür kam er dann? Er kam, um die Menschheit mit seinem Vater zu versöhnen. Er kam, um zu sterben. Das war seine Mission. Das hat er erfüllt. In welcher Position steht er heute uns gegenüber? Die Bibel sagt, als Haupt der Gemeinde, als Haupt der Menschen, die sich für ihn entschieden haben, die zu ihm Ja gesagt haben. Wenn man sich einen Körper vorstellt, viele Glieder, aber nur ein Haupt. Die ganzen Befehle, die Impulse kommen aus dem Kopf, aus dem Verstand. Und so stellt Jesus sich auch dar, als Haupt der Gemeinde. Wenn er wiederkommt, so kommt er als Richter für all die, die ihn abgelehnt haben. Als Richter. Wir sehen immer die gleiche Person, aber aus einer anderen Position heraus. Einmal als Retter, jetzt als Haupt, als Herrscher und nachher als Richter. Aber er kommt auch als König. Als Richter, gleichzeitig auch als König für sein Volk Israel. Und auch als Herrscher der Welt. Das ist noch Zukunft. In Vers 5 heißt es weiter, sein Hüftschurz heißt Gerechtigkeit. Und Wahrheit ist der Gurt, der seine Lenden umschließt. Wir sehen hier sehr viel mit Bildern gesprochen. Hüftschurz als Gurt. In was für einer Welt leben wir heute? Was kennzeichnet die Menschheit heute? Profit, oder? Profit. Durch und durch. Man könnte fast sagen, ähnlich wie zu der Zeit von Konia, oder? Da hieß es nämlich auch, wenn ich das nochmal vorlese, finde ich jetzt auf die Schnelle gar nicht. Aber er war genauso, er war nur nach Profit aus. Er wollte mehr haben, er wollte mehr haben, er ging über Leichen, er ging über, ihm war jedes Mittel recht. Hauptsache, mir geht's gut. Heute erkennen wir das auch immer mehr, dass die Menschheit danach strebt. Man will etwas sein. Man spricht zum Beispiel von Umweltschonung. Und was macht man gleichzeitig? Man tritt die Natur mit den Füßen, oder? Bodenlose Gier. Zerstört alles, was noch nicht zerstört ist. Man spricht von Kindeswohl. Das wird heute sehr groß geschrieben, ne? Kindeswohl. Und gleichzeitig? Millionen Ungeborener werden getötet. Man schreibt auf Plakate Begriffe wie Recht, Menschenrechte, Freiheit und verschiedenes anderes und marschiert damit, um Kriege anzuzetteln. Das ist doch die heutige Zeit. Viele gute Losungen, aber wenig gute Taten dahinter. Gier, menschliche Gier und Profit. Es ist ja heute, ich denke, den Satz kennt man auch, nur weil man Recht hat, heißt noch lange nicht, dass man Recht bekommt. Ne? Vieles hängt davon ab, welche Kontakte ich habe, in welcher Position ich stehe, wie viel finanzielle Möglichkeiten ich vielleicht habe. Auch in Deutschland. Man spricht oft über andere Länder, wo das gang und gäbe ist. Aber ist es in Deutschland so viel anders? Deutschland ist sehr gut organisiert. Das stimmt. Aber auch in diesem Land läuft vieles über Kontakte. Wir sehen, die heutige Welt, die wird regiert vom Profit. Mehr haben. Wenn wir weiterlesen den Text, wenn dieser Messias kommt, so wird das Dimensionen annehmen, die wir uns gar nicht vorstellen können in der heutigen Zeit. Das wird alles, was wir uns heute vorstellen, sprengen. Alles, was wir uns heute vorstellen können. Unser ganzes Wissen wird das sprengen. Ich traue mich, diese Verse gar nicht zu lesen, die Verse 6 bis 9. Ich denke, ihr kennt die Verse, oder? Es heißt dort, dann ist der Wolf beim Lamm zu Gast und neben dem Böckchen liegt ein Leopard. Kalb und Löwenjunges wachsen miteinander auf. Ein kleiner Junge hütet sie. Kuh und Bären teilen eine Weide und ihre Jungen legen sich zusammen hin. Und der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Schlange. In die Höhle der Otter steckt das Kleinkind die Hand. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand Böses tun. Niemand stiftet Unheil, richtet Schaden an. Und wie das Wasser das Meer bedeckt, so ist das Land von der Erkenntnis Jahwes erfüllt. Das übersteigt alles, was wir uns vorstellen können, oder? Also mein Gehirn, das macht da nicht mit. Wenn ich die Frage stelle, der Wolf beim Lamm zu Gast, ist kein Problem, oder? Ist nur ein kurzes Vergnügen, sage ich mal, für das Lamm zumindest. Des einen Leid ist des anderen Freud. Ne? Der Wolf freut sich, das Lamm weniger. Das ist das, was heute gang und gäbe ist. Doch an dieser Stelle heißt es was ganz anderes. Plötzlich werden die miteinander umgehen können. Es heißt, ein Löwe wird Stroh fressen. Hat das schon mal einer versucht im Zoo, dem Löwen Stroh zu geben? Ich glaube, der wird lieber den Arm nehmen als das Stroh. Aber es steht hier so. Es steht hier so. Und wenn wir die ersten Seiten der Bibel aufschlagen, so finden wir genau diesen Zustand vor, oder? Genau das finden wir dort. Auf den ersten Seiten der Bibel und auf den letzten Seiten der Bibel. Das heißt, dieser Anfang, am Ende finden wir es wieder. Es heißt dort nämlich, dass als Gott alles geschaffen hat, die ganze Welt, die ganze Tierwelt, die Menschen, was macht er? Er führt all die Tiere zu wem? Zu Adam. Zu Adam. Er führt sie alle zum Adam, damit Adam sie benennt. Das lesen wir im 1. Mose Kapitel 2, die Verse 19 bis 20. Dort steht, Jahwe, Gott, hatte nämlich alle Landtiere und Vögel aus dem Erdboden gebildet und zu den Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollte all die Lebewesen dann heißen. So hatte der Mensch dem Herdenvieh, den Vögeln und allen Landtieren Namen gegeben. Aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Anderes Thema. Alle Tiere ziehen an ihm vorbei. Der T-Rex, der Löwe, falls es den T-Rex damals gegeben hat oder falls es ihn überhaupt gegeben hat, weiß ich nicht. Aber all diese Tiere, die ziehen an ihm vorbei. Keiner verspeist ihn. Friedlich miteinander. Geht. Und wo war das Ende dieser schönen Zeit? Ein jähes Ende durch die Sünde des Menschen. Nicht die Tiere waren schuld, nicht die Natur war schuld, der Mensch war schuld. Der Mensch, eine Sünde. Und damit kam das Leid auf die Erde, der Tod auf die Erde. Die Sünde des Einzelnen. Und wenn wir Römer Kapitel 8 lesen, die Verse 19 bis 22, so sehen wir, dass die gesamte Natur bis heute sehnsüchtig nach diesem Zeitpunkt wartet, dass sich das wieder ändert. Ich lese diese Verse einmal vor. Römer 8, die Verse 19 bis 22. Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, ohne dass sie etwas dafür kann. Sie musste sich dem beugen, der sie unterworfen hat. Allerdings hat sie nur eine Hoffnung. Auch die Schöpfung wird von der Versklavung in die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Die gesamte Schöpfung, die gesamte Natur, die Tierwelt, alles, was um uns herum ist, sie leidet unter den Menschen, unter der Boshaftigkeit und der Sünde des Menschen, unter der Gier des Menschen. Und wie lautet die Antwort auf all unsere Probleme? Ein Name, oder? Ein Name und alle Probleme sind weg. Jesus. In einem Wort. Rettung für alle. Wie wir gelesen haben, sein Hüftschurz heißt Gerechtigkeit. Und Wahrheit ist der Gurt, der seine Lenden umschließt. Gerechtigkeit und Wahrheit. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand Böses tun. Niemand stiftet Unheil, richtet Schaden an. Und wie das Wasser das Meer bedeckt, so ist das Land von der Erkenntnis Jahwes erfüllt. Kann man sich nie vorstellen, oder? Das kann man sich nie vorstellen. An dem Tag wird es Isais Wurzelspross sein, der als Zeichen für alle Völker dasteht. Dann kommen sie und suchen Rat bei ihm. Sein Palast ist voller Herrlichkeit. Im Alten Testament finden wir so ein Abbild von Jesus. Salomo. Ich denke, die Zeit von Salomo, von diesem König, ich denke, das kann man nicht über... Es gibt nichts Vergleichbares, auch keine weiteren Könige, so wie er gelebt hat. Ist mir nicht bekannt. Es heißt von ihm, Menschen aus aller Welt suchten ihn auf, um sich persönlich von der Weisheit zu überzeugen, die Gott ihm verliehen hatte. Menschen aus aller Welt kamen nur, um seine Worte zu hören, seine Weisheit zu bestaunen. Weiter heißt es, unter seiner Regierung war Silber in Jerusalem so viel wert wie Steine und Zedern so viel wie die Maulbeerfeigenbäume, die in der Niederung wachsen. Also, ne, Silber hat heute wieder einen hohen Kurs. Aber damals, es waren wie Pflastersteine, nichts wert. So viel hat er davon. Ich meine, es waren über 20 Tonnen Gold, was jedes Jahr herangeschifft wurde. Über 20 Tonnen Gold. Das sind Mengen, die kann man sich nie vorstellen. Also seine Zeit war unübertrefflich von Salomo. Und doch ist es nur ein schwaches Abbild von dem, was noch kommen wird. Weisheit hatte Salomo nämlich nur bekommen. Er hat sie nur bekommen von Gott. Aber Jesus ist die Weisheit. Er ist die Weisheit. Er muss sie nicht bekommen. Er ist die Weisheit. Und wenn diese Zeit gekommen ist, lesen wir in Vers 11, erhebt der Herr noch einmal die Hand. Dann wird er den Rest seines Volkes befreien, von Assyrien und Ägypten, von Nubien und vom Oberlauf des Nil, von Elam, China und Hamat und von jedem Küstenland. Er stellt diesen Völkern ein Feldzeichen auf und sammelt Israels Verstoßene ein. Die versprengten Judas holt er dem Ende der Welt. Wir sehen hier wieder eine endgültige Rückführung, kann man das nennen. Eine endgültige, die letzte. Wir sehen ja, dass diese Rückführung, die hat eigentlich schon vor vielen Jahren begonnen. Also wir leben in dieser Zeit eigentlich schon, wo das Volk Israel sich sammelt. Schon Ende 1800 fingen die an, sich zu sammeln. Seit 1948 haben die eine Regierung. Sie sind in ihrem Land. Und die Letzten, die werden zu dieser Zeit noch einmal gesammelt. Ein Freund von mir, der hat einen, umgekehrt, Ein Jude hat meinen Freund mal gefragt. Sagt er, du bist ja in Russland geboren, du lebst jetzt in Deutschland. Sagt er, wo ist eigentlich deine Heimat? Wo ist eigentlich deine Heimat? Ja, sagt er, meine Heimat ist dort, wo ich mich wohlfühle. Sagt er, bei dir ist es doch auch nicht anders. Du bist auch eigentlich Israeli, lebst aber in Russland. Ja, sagt der Israeli, eigentlich könnten wir Brüder sein, sagt er. Also, er fühlt sich dort wohl, seine Heimat ist dort, wo es ihm gut geht. Aber wir sehen, in dieser Endzeit, da wird es den Israeliten dort gut gehen, wo tatsächlich ihre Heimat ist. In Palästina. Sie werden dorthin gehen, alle. Alle. Das Volk wird komplett gesammelt. Alle Juden kehren dann zurück, auch die Letzten, aus den entlegensten Winkeln dieser Erde. Und es heißt weiter, dann verfliegt die Eifersucht auf Ephraim. Dann ist die Feindschaft Judas vorbei. Ephraim wird gegen Juda nicht mehr eifersüchtig sein. Und auch Juda bedrängt Ephraim nicht mehr. Im Alten Testament lesen wir das ja immer wieder, wie die sich gegenseitig bekämpft haben. Das Volk Israel besteht ja aus 12 Stämmen. 12 Söhne, 12 Stämme. Im Buch der Richter, Kapitel 20, 21, wird der Stamm Benjamin sogar fast komplett ausgerottet. Da blieben nur noch ein paar Einzelne über. Fast vollständig ausgerottet von den Brüderstämmen. Später teilt sich Israel in das Nordreich, die 10 Stämme, und das Südreich, 2 Stämme. Und wieder, immer wieder Krieg. Eigentlich ein Bruderkrieg, ne? Das sind eigentlich alles Brüder. Die haben alle den gleichen Vorfahren. Sie bekriegen sich immer wieder und immer wieder und immer wieder. Auch das wird ein Ende nehmen unter dieser Herrschaft. Es kommt zum Frieden, auch unter ihnen. Es heißt weiter, gemeinsam stürmen sie die Hänge hinab. Nach Westen gegen die Philister und im Osten plündern sie die Wüstenstämme aus. Edom, Moab sind in ihrer Hand und die Ammoniter werden ihnen hörig sein. Jahwe teilte den Golf am Ägyptischen Meer und droht nun dem Euphrat mit seiner Hand. Er zerreißt ihn in 7 Rinnsale durch seine Glut, dass man zu Fuß hindurchgehen kann. So entsteht eine Straße für den Rest seines Volkes, der in Assyrien überlebt hat, wie es damals eine Straße gab, als Israel Ägypten verließ. Wir sehen hier diesen Vergleich zu dieser ersten Rückführung. Es hat ja 3 Stück davon gegeben in der Geschichte Israels. Die erste, das war ja unter Mose aus dem Land Ägypten, als sie nach Israel gingen in das Land Israel. Die zweite war unter Esra und Nehemia, als sie aus dem babylonischen Exil zurückkehrten. Und die dritte, wie schon gesagt, das ist seit Ende 18. Jahrhundert, dass die Israeliten wieder zurückziehen in ihre Heimat. 3 Rückführungen. Und es ist, was mich immer wieder so fasziniert, dass Jesaja das so weit, Jesaja lebt ja zu einer Zeit, wo eigentlich noch Frieden herrschte. Der hat erlebt, wie das Nordreich weggeführt wurde. Das war so seine Zeit. Aber im Südreich, wo er gearbeitet und gedient hat, war eigentlich, ja, die Assyrer standen zwar an der Mauer, aber sie konnten es nicht überrennen, weil Gott es nicht zugelassen hat. Er hat sie beschützt. Und dann geht er so weit nach vorne und sagt das so genau voraus, was alles geschehen wird. Und das ist etwas, was mich fasziniert, sage ich mal. Was unvergleichbar ist mit anderen Büchern. Dass Gott durch seine Diener, ob das Jesaja ist, ob das Jeremia ist, Jeremia hat ja das babylonische Exil erlebt, wo das Südreich weggeführt wurde, oder Daniel, der hat in diesem Exil gelebt und gedient, und viele andere Propheten, wo Gott Menschen gebraucht, um etwas vorherzusagen, das auch wirklich eintritt. Und Gott sagt ja auch selber, prüfet mich. Oder wie kann man einen Menschen prüfen? Anhand der Wahrhaftigkeit, oder? Wenn uns einer immer die Wahrheit sagt, dann wissen wir, auf diesen Menschen können wir uns verlassen. Gott zeigt seine Größe, seine Allmacht, seine Allwissenheit, indem er uns Sachen vorhersagt. Nicht, wenn es erst eingetroffen ist, sondern er sagt es uns im Voraus, damit wir anhand dieser Sachen erkennen können, seine Allwissenheit, seine Allmacht. Und gerade auch in der heutigen Zeit, wir leben ja im Grunde in der Endzeit. Wir leben in einer Zeit, wo sich Prophetie erfüllen tut, immer wieder aufs Neue. Seitdem Israel in ihrem Land ist, leben wir wirklich in der Endzeit. Und wir sehen Sachen, die sich erfüllen. Die Bibel sagt uns zum Beispiel voraus, das hat mein Bruder mal erzählt, der war in den Ende 80er Jahren, waren seine Militärzeit, meine 88 bis 90, und da hat er seinen Mitmenschen einfach davon erzählt, es wird eine Zeit kommen, wo das Geld abgeschafft wird. Also das Bargeld. Ne? Das war damals unvorstellbar. Die haben ihn ausgelacht. Aber die Bibel spricht davon. Lacht heute noch einer darüber? Heute gehen wir immer weiter weg davon, oder? Vom Bargeld. Immer weiter weg davon. Es ist noch in Gebrauch, ja. Aber sehr viele Geschäfte, oder die meisten Geschäfte, die größeren Geschäfte, das läuft nicht mehr mit Bargeld. Oder über die Globalisierung. Das konnte man sich früher auch nicht vorstellen. Aber heute, wenn man den Begriff Weltbevölkerung oder Weltgemeinschaft hört, da verwundern wir uns gar nicht mehr, oder? Klingt immer wieder durch die Medien raus. Weltgemeinschaft. Wir sind eine Weltgemeinschaft. Globalisierung. Das konnte man sich früher nicht vorstellen. Aber die Bibel spricht davon. Wenn wir jetzt das Letzte nehmen, diese schönen Masken, die wir tragen. Nichts über Corona hier. Aber es ist eine Sache, die weltweit geschieht, oder? Es ist eine Sache, die weltweit geschieht. Ist das vielleicht ein Test? Ich weiß es nicht. Aber wir lesen in der Bibel, es wird in der Endzeit wird es so weit kommen, dass jeder ein Zeichen annehmen wird. Ohne das Zeichen wird er weder kaufen noch verkaufen können. Ich weiß es nicht. Ich lasse einfach mal so im Raum stehen. Aber es ist eine weltweite Aktion, sage ich mal. Und die gehorsamen Bürger, die machen das. Lasse ich einfach so stehen. Keine Kommentare weiter dazu. Aber wir sehen, dass das sind alles nur Phasen in der Weltheit, in der Geschichte der Menschen. Alles nur Phasen. Und schlussendlich endet das in dieser Regierungszeit unter dem Herrn Jesus. Dort läuft alles zusammen. Und da kommen auch wir hin. Die Frage ist nur, sind wir als... Haben wir vorher schon Frieden mit ihm geschlossen? Oder sind wir als Feinde Gottes? Das entscheiden wir. Jeder von uns hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Heute. Bin ich ein Feind Gottes? Oder habe ich mich versöhnt mit ihm? Wenn ich mich mit ihm versöhnt habe zur Lebzeit, habe ich eine herrliche Zukunft. Tue ich das jedoch nicht, ich muss mich gar nicht als Feind Gottes bezeichnen. Indem ich mich nicht mit ihm versöhne, bin ich automatisch ein Feind Gottes. Dann erwartet er uns als Richter. Als Richter. Dann ist es weniger schön. Und in der Zeit leben wir heute, wo jeder die Möglichkeit hat, eine Entscheidung zu treffen. Und wir sehen, die Bibel, die hat immer recht. Seine Worte, die erfüllen sich, buchstäblich, so dass wir es erkennen können. Hiermit möchte ich erstmal beenden. Es ist noch viel Spannendes da drin. Das Kapitel 11, wir haben 66, wird noch eine Weile dauern, bis wir durch sind. Okay, ich würde sagen, wir stehen zum Ende nochmal auf und beten nochmal. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir dafür, dass wir darin lesen dürfen, dass du uns Erkenntnis schenkst in deinem Wort, dass wir erkennen können, dass das, was du vorhersagst, vor so vielen Jahren, wir dürfen es erkennen mit unseren Augen, mit unseren Ohren hören, wie sich das erfüllt. Herr, und das ist eine Bestätigung für deine Wahrhaftigkeit. Du bist immer noch derselbe. Damals, heute und in aller Ewigkeit. Du veränderst dich nicht, Herr, und dein Maßstab bleibt immer der gleiche. Du willst nicht den Tod des Sünders, sondern du freust dich, wenn ein Sünder Buße tut und zu dir kommt, wenn ein Mensch sich mit dir versöhnt, denn du willst Gemeinschaft mit dem Menschen haben. Und so stehen wir heute in dieser Welt, wir als von dir Erkaufte. Und du möchtest, dass wir dieses Wort weitertragen, dass wir dieses Licht als wie ein Spiegel weitergeben, dass man an uns erkennen kann, deine Allmacht, deine Liebe zu den Menschen, deine Gnade. Herr, und da können wir immer wieder nur aufs Neue einerseits um Vergebung bitten, weil wir dem so oft nicht nachkommen, und auf der anderen Seite um Kraft bitten, dass du uns offene Augen schenkst, die Weisheit schenkst, den Mut schenkst und die Kraft schenkst. All das kannst nur du geben. Schenk du Gnade für uns Menschen. Amen.